Ich muss euch mal ein super Foto zeigen. Lebensfreude pur, echt. Es kommt auch in die Halle, in unsere neue Faces-Halle, Superform-Halle. Die Location, das, wir müssen uns vergrößern, das ist, wir leben hier ja auf beengtestem Raum. Wenn jemand hier war und den kennt ihr als Gast, dann könnt ihr fragen, wie eng das ist. Das Foto sieht doch super aus, oder? Das sieht doch richtig cool aus. So. Ich mache mir gerade ziemlich viele Gedanken. Kleine Anmoderation und ein persönliches Wort von mir, weil ich feststelle, auch von euren Rückmeldungen her, dass warum greift Gott nicht ein, warum macht er dies oder jenes nicht, warum passiert das alles bei mir nicht? Und wenn ich manche Statements höre, auch in Predigten, dann schmerzt mich das, wenn ich höre, dass der Glaube an Jesus immer mit gelingendem Leben zu tun hat. Was ist, wenn die Bibel über oder Jesus über Glück spricht? Da lesen wir zum Beispiel, mein Glück ist es, erlöst zu sein. Das ist jetzt frei zitiert. Also erlöst von Schuld und Sünde, das heißt, ich bin errettet, ich komme in den Himmel. Das ist jetzt zentrale Botschaft der Bibel. Bleiben wir ruhig im Neuen Testament. Oder dieses gelingende Leben und dieses um sich selbst drehen, das sagt doch Jesus so Statements, wie ich zitiere jetzt nur einen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Also, und dann folge mir nach und so weiter. Dieses Selbstverleugnen, das ist ja völlig kontraproduktiv zu unserem heutigen Lifestyle. Selbstverleugnung im christlichen Sinne heißt, dein Wille geschehe. Was ist der Inhalt des Evangeliums? Um was geht es? Geht's um Glück? Geht's um ein gelingendes Leben? Laut Neuen Testament nicht. Da geht es darum, dass ich Jesus hinterhergehe. Dass ich sage, dein Wille geschehe. Dass mir bewusst wird, wenn ich an Jesus glaube, bin ich errettet in Ewigkeit. Herausgerissen aus dem Machtbereich des Teufels und hineinversetzt in den Machtbereich des liebenden Sohnes, Jesus Christus. Das ist die Message. Und dann kommen noch viel andere dazu, aber das ist die Grundlage. Und wenn wir sagen, ja okay, das hätte ich gern, dann sagt Jesus, wenn man nachfolgen will, nimmt sein Kreuz auf mich und folge mir nach. Wir durchleben, und jetzt kommen wir wieder an das Bild, durchleben Höhen und Tiefen. Und wir kommen ja manchmal an Grenzen unseres Glaubens. Dann, wenn ein Unglück passiert, oder bis jetzt war alles toll, und dann ist auf einmal, innerhalb von einer Millisekunde, ist das Leben nicht mehr so, wie es vorher war. Und der Glaube? Der Film, den wir jetzt angucken, beschreibt so eine Situation. Da kriegt ein 9-jähriges Mädchen mit, dass ihre Schwester plötzlich schwer krank wird. Und dieser schwere, lange Weg dauert 17 Jahre. Gebetsnächte, Gebetshoffnungen, kleine Wunder, vielleicht größere. Und am Schluss steht der Umzug in die Ewigkeit. Also deswegen, warum Jesus gekommen ist. Mit Miriam hat das viel gemacht. Sogar so viel, dass sie sagte, wieso glaube ich eigentlich noch? Und dann nimmt sie uns mit herein. Und das hat mich sehr bewegt, wie sie das erzählt. Unser beider Lektor im Brunnen Verlag, ich weiß nicht, ob man so viel Werbung machen darf, hat gesagt, du musst die Miriam einladen. Miriam Löwen, die hat eine super Geschichte und hat dieses Buch geschrieben. Ich habe es noch nicht gelesen.
Ehrlich?
Nein, weil ich mache das sowieso immer so, dass ich nichts wissen will von den Gästen, außer einer Headline. Von dir wüsste ich nur das freundliche Winken unseres Lektors, lad sie ein.
Hier bin ich.
Hier bist du, herzlich willkommen, Miriam. Und es geht genau um diese Geschichte. Die Überschrift heißt Mutig und Stark und die Subhead heißt nichts sagen. Die Geschichte, die wir noch erzählen wollten.
Steht ja zum Glück.
Ja, zum Glück, ne? Die Geschichte, die wir noch erzählen wollten.
Ja.
Danke, dass du da bist. Du hast einen langen Anfahrtsweg, 2,5 Stunden?
Ja, 2 Stunden haben wir geschafft.
2 Stunden. Das ist echt eins der großen Wunder und Erfahrungen, die wir hier machen bei Superfrom, dass ihr echt zum Teil so weit anfahrt. Miriam, nimm uns mal mit rein in diese Story. Ich grätsch dann quer, ich weiß nichts und ich freue mich drauf, dass du mir erzählst. Und ich vertraue meinem Lektor. Aber jetzt schon, wenn du da bist, ich freue mich so.
Ja, ich habe ein Buch geschrieben über meine Schwester. Meine Schwester, die ist 5 Jahre älter als ich und hat eine sehr turbulente Lebenszeit gehabt. Sie war 17 Jahre krank.
17 Jahre?
Als ich 17 Jahre, genau. Als ich 9 war, ist sie krank geworden. Und ich habe immer eine genaue Vorstellung gehabt, wie ich in dieses Buch reinstarte. Und zwar mit genau dem Abend, wo sie krank geworden ist. Und genau so haben wir es auch gemacht.
Und das wusstest du noch?
Aufgegangen. Ja, ich war auch beim Schreiben sehr überrascht, dass ich mich so gut an alles erinnern konnte. Selbst meine Mutter hat gesagt, boah, Wahnsinn, wie hast du das alles so abgespeichert? Irgendwie war es dann da.
Ja, jetzt kommt eine Frage. Das zeugt von meiner Unkenntnis.
Ja.
Du hast das Buch begonnen zu schreiben, nachdem deine Schwester verstarb?
Ja, genau. Und wir haben, solange sie noch da war, die Geschichten oder die Sachen, die sie erlebt hat, ihr immer erzählen müssen, weil durch ihre Krankheit hat ihr Kurzzeitgedächtnis nicht funktioniert.
Was ist das für eine Krankheit gewesen?
Angefangen hat das alles mit einer Hirnhautentzündung. Also sie hat wirklich einfach eines Abends gesessen und eine und dieselbe Frage. Sie hat immer wieder gefragt, was ist heute für ein Tag? Und ich saß halt am Boden und habe gespielt und sie war sehr, sehr lustig und ich habe gedacht, meine Güte, irgendwie, wieso fragt sie jetzt nochmal?
Irgendwann ist
und
gut mit dem Spaß.
Genau, 3 Sekunden später nochmal. Dann habe ich sie angeguckt und habe gedacht, okay, das ist jetzt nicht lustig, das findet sie gar nicht lustig.
Du warst 9 Jahre alt.
Genau, ich war 9 Jahre alt. Und dann sind wir am nächsten Tag zum Arzt und dann ging die Reise los. Und wir haben echt gedacht, meine Güte, Krankheiten passieren, das wird schon wieder. Und daraus wurden dann 17 Jahre. Und
Zeckenbiss?
Nee, tatsächlich weiß man es nicht. Wir wissen es nicht. Es wurde immer gesucht, was das genau sein kann. Sie hatte insgesamt nachher, glaube ich, 4 Hirnhautentzündungen. Und diese Entzündungen haben Epilepsie ausgelöst, haben ihr Kurzzeitgedächtnis ruiniert quasi. Sie hatte das Stiff-Person-Syndrom. Das ist
Wie
jetzt
heißt
die
das?
Stiff-Person-Syndrom.
Stiff-Person.
Ja, genau. Stiff-Man-Syndrom nennt das auch mein Name.
Syndrom.
Genau, da versteifen sich die Muskeln. Das war halt, sie hat wirklich eine ganze Liste an Diagnosen irgendwann gehabt. Diabetes Typ 1. In der Kombination, das erzähle ich immer ganz gerne mit dem Kurzzeitgedächtnis, ist Diabetes ein Abenteuer. Meine Tochter ist selber mit 5 Jahren, hat sie Diabetes bekommen.
Ach,
und ich habe gedacht,
sorry,
meine
läuft
Güte,
ein Film los?
Was?
Die Tochter an Diabetes erkrankt?
Ja, tatsächlich das erste Mal diesen Geruch von Insulin. Ich habe gedacht, das gibt es nicht. Das war echt verrückt. Ja, aber auf jeden Fall, für mich ist das, ich merke, was für eine intensive Krankheit das sein kann. Das ist ein 24-7-Job. Und bei meiner Schwester einfach, weil es eine Reihe von Krankheiten, von Schwierigkeiten und Herausforderungen war, war Diabetes einfach nur eine Randerscheinung. Ich war völlig überwältigt. Wieso war das bei ihr so überhaupt nicht im Fokus? Das hat keiner beachtet. Naja, und diese 17 Jahre waren sehr, sehr herausfordernd. Und sie hat sehr viele Medikamente bekommen, um ihre Epilepsie einzustellen. Sie hatte sehr, sehr viele Anfälle, hatte auch eine Operation, um halt einen Anfallsherd zu eliminieren. Und das hat alles im Endeffekt nicht geholfen. Es war eine Abwärtsspirale. Ja, und nach 17 Jahren ist sie gestorben, tatsächlich bei einem Anfall vor genau 7 Jahren, im Dezember vor 7 Jahren.
Das Bild, ist es vor der Krankheit?
Nein, das ist tatsächlich währenddessen. Da sind ihre Haare noch so kurz, weil die gerade nachgewachsen sind nach der OP. Das ist ein ganz, ganz für mich sehr, sehr wichtiges Bild. Ein ganz
Sieht
besonderes
aus voller Leben.
Ja, schön.
Und Lebensfreude.
Ja, ich wurde schon ganz oft gefragt, wer das denn auf dem Bild vorne ist. Was für ein tolles Foto wir gefunden haben. Und ich habe jedes Mal gedacht, Mensch, das ist sie doch. Aber es sieht, glaube ich, aus wie so ein, einfach wie ein gut passendes Foto. Aber das ist tatsächlich sie.
Miriam, du warst 9.
Ja.
Und dann ging die Krankheitsreise los.
Mhm.
Wie nah standest du deiner Schwester?
Schon sehr nah. Also sie war einfach für mich vom Alter tatsächlich auch am nächsten. Und ich habe schon sehr zu ihr aufgeschaut, weil sie sehr besonders auch war. Sie war schon sehr, tatsächlich habe ich irgendwie immer wieder gedacht, Wahnsinn, sie war selber noch total klein. Sie ist kurz nachdem sie krank geworden ist, 14 geworden. Also eigentlich war sie selber ziemlich jung, aber auf mich hatte sie so einen sehr, sehr erwachsenen Eindruck.
Reifen.
Und war sehr total. Also die war ganz besonders vom Charakter, wirklich.
Wie ging sie mit dieser Krankheit um? Da hat sich ja das Leben komplett verändert.
Total, total. Also und wie gesagt, am Anfang waren wir sehr, sehr darauf aus, das war so bei der Jugendgruppe, die Klasse. Alle waren so richtig, meine Güte, das halten wir durch, weil Krankheiten kommen und gehen. Also man ist ja gerade, wir kommen aus einem christlichen Elternhaus. Die Hoffnung ist ja nun mal das Allergrößte. Und wir haben wirklich alles, 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 was man in jeden Denomination, weil wir haben wirklich gedacht, das kann nicht, weil es ja auch wirklich nie besser wurde. Es wurde immer stetig schlimmer, schlimmer und schlimmer von Jahr zu Jahr.
Wie hat sich das ausgewirkt körperlich bei deiner Schwester?
phasenweise im Rollstuhl, also tatsächlich, der Körper nimmt ja tatsächlich diese vielen großen Krampfanfälle, diese epileptischen Anfälle, nimmt er einfach irgendwann nicht so einfach hin. Diese Muskelsteifheit, das war auch wirklich massiv und sie hat große Schwierigkeiten gehabt. Irgendwann wurde es immer schwieriger, sich auch wirklich zu bewegen, aber sie galt als schwerbehindert und wurde auch immer in dieser Gruppe quasi betreut und da war sie immer quasi überqualifiziert, weil sie ja nicht krank geboren ist. Dadurch war sie körperlich deutlich fitter als alle anderen mit 90% Schwerbehinderung.
Also, machen wir mal eine Reise in die Familie rein, Miriam. Und zwar, da ist eine 14-Jährige, die so krank wird, dass sie in den Rollstuhl muss. Die krampft. Klar, da betet die Gemeinde und die Freunde und die Familie, sie selbst auch. Und es wird ja nicht besser. Da verliert sich doch jedes Lachen.
Nein.
Okay.
Nein, deswegen ist das Foto so schön. Weil ich wirklich sagen muss, also da bin ich auch überzeugt von, das haben wir nicht verloren. Wir haben wirklich, ich halte sehr viel von Familienzusammenhalt. Das ist bei uns sehr, sehr stark. Ist, glaube ich, auch stark geworden durch diese Geschichte. Bin ich auch von überzeugt. Also das hat man uns nicht rauben können, auch ihr nicht. So hart das auch war. Und ich glaube, deswegen hat man es irgendwie überlebt. Ne? Weil das schon mit uns allen viel gemacht hat. Ne? Das war für uns alle. Aber das glaube ich, ich habe so, so viel Resonanz auf das Buch hinbekommen. Auch gerade war das für mich interessant, von anderen Leuten zu hören. Das war ja nicht mein Kind, das ist ja meine Schwester. Und ich erzähle es auch aus dieser Perspektive. Aber einfach zu hören, jemanden zu haben, so nah, den man durch chronische Krankheit begleitet, das ist so intensiv, dass es einfach, das macht mit allem was, das lässt dich halt nicht einfach kalt. Ne?
Ich bin ja nicht in eurer Familie, kenne ja euch nicht, dich nicht. Wenn ich das höre, chronische Krankheit, immer schwächer werden, das klingt für mich objektiv nach Leid, nach aushalten müssen, nach Krankenhaus aufenthalten, nach Krankenhaus besuchen, nach verlorenem Lachen. Klingt das für mich. Offensichtlich war es bei euch anders.
Genau, also bis auf das Lachen ist das alles tatsächlich unsere Geschichte. Also wir haben so viel Zeit in Krankenhäusern verbracht, weil sie auch, man konnte sie einfach nicht einstellen, medikamentös. Es hat nichts hingehauen, es war immer ein Auf und Ab. Und das hat viel mit uns gemacht, ohne Frage. Wir sind zum Glück auch, ich bin jetzt nicht die Einzige, wir sind insgesamt zu fünft gewesen und konnten das, glaube ich, auch ganz gut auf uns alle irgendwie oder beziehungsweise auf uns allen gemeinsam tragen. Lastete das. Das war, glaube ich, anders, als wenn jetzt einfach nur, das haben meine Eltern nie von uns verlangt, dass wir da so nah und so intensiv mit zusammen durchgehen müssen, aber das war irgendwie selbstverständlich, was ich auch sehr schön finde. Aber das war hart, also diese 17 Jahre, auch bis heute, dass keiner von uns hat sich davon einfach, ach Mensch, jetzt ist das vorbei und fertig, das sitzt. Und ich sage immer, wer mich kennenlernen möchte oder meine Geschichte, mein Leben, der muss diese 17 Jahre dazu haben, sonst ist das nicht vollständig. Das ist ja auch mehr als die Hälfte meines Lebens. Ne? Jetzt ist es genau die Hälfte meines Lebens. Ja, das ist tatsächlich einfach ein großer Teil und ein dominanter Teil, weil das hat viel mit mir gemacht. Ich habe da kapituliert, ich habe aufgegeben, ich habe wiedergefunden, ich bin gefallen und aufgestanden und so weiter. Das ist ja alles innerhalb dieser Jahre.
Das Kapitulieren und das Aufstehen und das Wiederhinfallen, das ist dir passiert, ihr nicht?
Ach ja, tatsächlich muss ich das, glaube ich, so sagen. Also es ist wirklich total meine Geschichte. Wir haben irgendwann festgestellt, meine Schwester, meine älteste Schwester, die ist 10 Jahre älter als ich, die hat gesagt, boah, würde ich das schreiben, sie würde es ganz anders schreiben. Hm. Deswegen ist es wirklich meine Geschichte. Aber
du bist ja auch da.
Ich, genau.
Du hast geschrieben.
So ist das. Und ich habe einfach für mich irgendwann reflektiert, mutig und stark, das war wirklich, das ist eine Beschreibung für sie. Es basiert auch auf dem Bibelvers aus Josua 1, Vers 9, das war ihr Lieblingsbibelvers. Und aufgrund ihres sehr, sehr schwierigen Kurzzeitgedächtnisses hat sie diesen Bibelvers am Tag, weiß ich nicht, 5 bis 10 Mal aufgesagt.
Du könntest ihn auch auswendig.
Wir können ihn alle auswendig und wirklich mit der identischen Betonung, so wie sie es gemacht hat. Wir sind wirklich,
ich bitte darum.
Sei mutig und stark. Das ist jetzt komisch.
Ja, okay.
Aber ja, auf jeden Fall war das sehr, sehr, sehr schön. Aber erst im Nachhinein. In der Zeit hat es uns unglaublich genervt oder war es schon echt herausfordernd. Aber ich habe einfach, nachdem sie nicht mehr da war und man sich mit Trauer auseinandersetzt und all diesen Dingen, habe ich gemerkt, unfassbar, ich habe alles hingeworfen, habe versucht, es wieder einzusammeln, habe es wieder hingeworfen und so weiter.
Du meinst
so.
Hingeworfen vor Gott, oder?
Auch, ja.
Oder generell? Aber,
ja, generell. Also es war wirklich so herausfordernd für mich, weil ich auch nicht, man kam ja nicht weg. Man kam nicht weg von diesem Druck auch. Es war, ich habe Jahre, also auch bis heute höre ich immer noch manchmal Geräusche, wenn etwas laut hinfällt, weil sie sehr, sehr, sehr oft hingefallen ist durch dieses Stiff-Person-Syndrom. Das war unfassbar schlimm. Und laute Geräusche, ich bin immer noch, ich bin, als ob ich hinlaufen muss und jetzt rufe ich den Krankenwagen und es ist, ich weiß jetzt nicht, was kommt, bis ich merke, es ist ja gar nichts mehr. Oder wenn Menschen ihr Gesicht verziehen, auf eine komische Art und Weise oder komische Geräusche machen, die wie beim Anfall sind, ich merke, es ist, als ob es gestern war. Also man erholt sich, ja, man erholt sich einfach nicht einfach so davon.
Ja, hast du immer mit ihr zusammengelebt?
Nicht ganz immer. Ich bin ausgezogen und nach, ich glaube, fast 5 Jahren sind wir wieder zusammengezogen, weil meine Eltern einfach wirklich schon sehr an ihrem Limit waren. Und ich war zu der Zeit schon verheiratet und war mit dem zweiten Kind schwanger. Und dann haben wir gesagt, wir wollten uns gerne ein Eigenheim suchen, mein Mann und ich. Und haben dann gesagt, komm, wir gucken, ob wir vielleicht was zusammenfinden, damit ich die unterstützen kann. Ich bin auch tatsächlich bei uns im Ort geblieben, um einfach nah dran zu bleiben. Und dann sind wir wieder zusammengezogen. Das war 2016. Und 2 Jahre später ist sie dann gestorben. Also sehr lange war es dann nicht mehr, aber
also das klingt
ich war
schon,
immer nah dran, ja.
Ja, okay. Aber es klingt schon besonders, weil wenn man so drumherum hört, du sprichst von deiner älteren Schwester, du sprichst von deinen Eltern, die am Ende ihrer Kräfte sind, ja, oder das Ganze auch anders wahrnehmen. Bei dir kommt es ganz anders an. Mhm. Bei mir.
Ja. Ja,
also, jetzt, aber ja, man muss ja eine Entscheidung treffen. Man muss ja sagen, ja, okay, ich ziehe dahin, okay, ja, ich schaue nicht nach meinem Leben, okay, wir nehmen sie auf.
Ja.
Und die 2 Jahre bis zum Abschied, zum endgültigen Abschied hier, sind ja auch mit Sicherheit nicht leicht.
Genau, und ich habe auch wirklich gerungen, habe gedacht, okay, das ist eine Vernunftsentscheidung. Ich weiß schon, dass das wichtig ist und dass ich das auch möchte. Ich habe mich da bewusst für entschieden, dass es nicht so passiert einfach. Musste aber auf der anderen Seite unfassbar viel emotional für mich einfach klären und sortieren.
Zum Beispiel?
Ja, einfach, weil ich wusste, ich lasse mich auf diesen Druck permanent ein. Ist es nicht so, wie es dann in den Jahren davor war, dass meine Eltern anrufen, sie ist hingefallen, es ist dies, es ist das, wir sind im Krankenhaus und ich fahre schnell hin, sondern diesmal bin ich wieder Ersthelfer, ich bin wieder sofort da, ich bin mit ihr alleine, ich bin die ganze Zeit da, genau. Und da habe ich richtig gemerkt, okay, das war jetzt zwar ein bisschen Pause, die war wichtig für mich, aber ich entscheide mich jetzt wieder für diese absolute Nähe zur Krankheit, zu ihr, was einerseits ja schön ist, aber auf der anderen Seite, ich wusste ja, auf was ich mich einlasse, ich kannte das ja schon, ne, und es war gut, ich würde es heute wieder machen, aber ja.
Lass uns mal auf die 2 Jahre eingehen. Mhm. Habt ihr über den Tod gesprochen?
Sie hatte einen sehr, sehr, sehr großen Wunsch zu sterben, tatsächlich. Sie war so müde von dem Ganzen, weil sie ja selber gemerkt hat, boah, das ist ja irgendwie kein Leben, was sie führt. Und hat einen ganz, ganz, ganz starken und intensiven Glauben gehabt. Also wirklich, sie hat, ich habe ja erzählt, ich habe kapituliert auch vor Gott und habe meinen Glauben hingeworfen und habe ihn wieder aufgesammelt und so weiter. Das hat sie nie gemacht. Also sie war so verbunden mit ihrem Glauben an Gott, das war unfassbar schön. Und deswegen war das für sie eine total realistische Lösung, ein Ausweg. Als wir dann auf der Intensivstation waren und man da eine Anfang 30-Jährige hatte, die konnte anfangs reanimiert werden und deswegen waren wir auf der Intensivstation und da waren dann 10 Tage irgendwie in der Schwebe. Und wir haben alle gesagt, das geht nicht, wir werden ihr nicht noch mehr zumuten, weil man uns erklärt hat, hey, das ist doch möglich, man kann auch leben, selbst wenn Geräte dich unterstützen und so weiter. Und wir haben gesagt, das werden wir ihr nicht zumuten, das ist nicht fair. Sie hat 17 so harte Jahre gehabt und jetzt zu sagen, wir machen sie zu einem noch intensiveren Pflegefall, das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Aber weil sie so jung war, war das für alle erstmal im ersten Moment gar nicht greifbar. Warum sollte sie nicht irgendwie noch weitermachen?
Jetzt reden wir ja von außen. Auf deine Schwester, auf die Ellie. Jetzt lass uns mal in deine Welt eintauchen. Mhm. In deine Intensivstation-Welt. Mhm. In deinen Blick, der du siehst, der du Glauben wegschmeißt, der du wieder aufsammelst.
Mhm. Also ich habe gar nicht lange, bevor es zu Ende war, also ich würde sagen, so 2016 habe ich gemerkt, ich kann das nicht mehr. Mein Glaube hält das nicht aus. Meine Zweifel an Gott sind so groß, ich kann das nicht mehr abfangen. Und das passiert ja alles irgendwie im Kopf. Und ich weiß noch, dass ich mit meinem Mann im Restaurant war und wir saßen und er hat irgendwann kurz vorher zu mir gesagt, du bist so pessimistisch und sarkastisch geworden. Und das sind zwei Eigenschaften, die ich 0,0 mit mir in Verbindung gebracht habe. Und ich war so empört, hab gesagt, wie kannst du das sagen? Ich bin das nicht. Ich bin Optimist. Das war ich ja in meinem Kopf immer noch. Bis ich gemerkt habe, boah, das Leben hat aus mir einen unglaublich negativen Menschen. Ich rechne mit allem Bösen, mit allem Schlimmen. Mir konnte man eigentlich nichts mehr Gutes mich konnte man auf nichts Gutes mehr lenken, weil ich einfach wirklich fokussiert war, es wird nichts besser, es wird immer nur schlimmer und wir beten und nichts passiert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was ist, wenn es Gott überhaupt gar nicht gibt, in so einem ganz euphorischen Moment. Dann hat er mich mit ganz großen Augen angeguckt. Ich komme aus einer Pastorenfamilie. Das war für mich...
heißt nichts.
Nein, aber das war für mich ganz, ganz mutig, so etwas auszusprechen, weil ich einfach, das hätte ich mich eigentlich gar nicht getraut. Und ich habe gemerkt, boah, das war ehrlich gesagt befreiend. Und ich weiß heute, ich sage immer, Jesus ist damit total gut zurechtgekommen.
Wie hat er reagiert, dein Mann?
Der war ganz richtig sprachlos. Das hat ihn echt umgehauen, ne? Dass ich das so sage. Und ich glaube, irgendwie hat er es gemerkt, dass bei mir viel passiert ist, dass ich irgendwie unruhig bin. Aber das so zu sagen, das hat ihn echt überfordert, ne? Und danach war auch wirklich für mich, ich habe irgendwann festgestellt, das ist ein bisschen wie mit dem Sohn, der zu seinem Vater sagt, ganz ehrlich, ich will es mal ausprobieren. So hat sich das ein bisschen angefühlt. Ich habe gedacht, ganz ehrlich, wenn das Gott ist, weil ich wusste nicht, gibt es Gott? Und dann habe ich aber überlegt, wenn es ihn gibt, dann fühle ich mich von ihm echt im Stich gelassen. Dann habe ich nicht das Gefühl, dass er uns sieht oder dass er für uns da ist oder uns hilft.
Dann sitzt du beim Italiener, sagen wir es einfach mal, im Restaurant und sagst seinem Mann, pass auf, ich, Gott, also nichts mehr da. Mhm. Wie fandest du den Weg zurück?
Erstmal habe ich das alles dann auch wirklich ignoriert. Wir sind auch nirgendwo hingegangen. Wir waren einfach zu Hause und ich habe wirklich pausiert. Oder wie soll man es nennen?
Hast du mit deiner Schwester drüber gesprochen?
Nein. Das war tatsächlich auch etwas auch mit meinen Eltern. Das war einfach sehr für mich. Ich war fertig. Ich wollte das nicht. Ich habe mich umgedreht. So kann man es vielleicht gut beschreiben. Weil ich wollte das nicht. Ich habe mich allein gelassen gefühlt, im Stich gelassen gefühlt. Und ich sage immer, zurück ging es so, wie es eigentlich auch wegging. Das passiert ja alles im Kopf. Und ich habe irgendwann gemerkt, das war richtig schön. Ich habe gedacht, boah, irgendwie, ich vermisse Jesus. Das war ich habe immer mehr, ging das in meinem Kopf rum. Und ich habe drüber nachgedacht, boah, ich vermisse es, an Jesus zu glauben. So traurig das war, es ist noch viel trauriger ohne ihn. Und für mich war das so eine... Immer so Stück für Stück, immer weiter. Und deswegen sage ich heute, Jesus ist damit total gut zurechtgekommen, dass ich alles hingeworfen habe, dass ich gesagt habe, tut mir leid, das geht nicht, es funktioniert nicht mit uns. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie aufgeht, das Ganze, meine Realität und das, was mir von Kindesbeinen an beigebracht wurde, über Gott und so weiter. Und was haben wir das schon 10 Jahre lang gebetet und gemacht und getan und so weiter. Und das war tatsächlich... Genau so hat sich das einfach zurückentwickelt in meinem Kopf. Und ich habe gemerkt, okay, was mache ich denn damit? Und dann war für mich klar, wenn ich wieder sage, ja, ich möchte an Gott glauben, ich möchte mit Gott unterwegs sein, dann möchte ich das nur so, dass meine Realität und mein Glaube zusammen, Hand in Hand gehen. Weil ich einfach das Gefühl hatte, ich habe immer mehr Menschen auch kennengelernt, die haben eine ebenso dunkle, schwierige Realität. Etwas, wo die Realität ihnen sagt, es ist doch gar nicht so, wie du glaubst, wie du erzählst. Dein Leben erzählt nicht von dem, wovon dein Mund redet, wovon dein Glaube redet. Und das hat mich total herausgefordert. Und ich habe für mich beschlossen, entweder ich bin total transparent und klar mit den Dingen, ich möchte da nicht so zwiegespalten hingehen und sagen, naja, das ist zwar meine Realität, aber das glaube ich. Ich wollte da nicht zwei Sachen draus machen. Das musste für mich eins sein. Und das ist gut aufgegangen. Das hat gut funktioniert. Ich hatte das Gefühl, als ob auch Gott sagt, damit kann ich arbeiten. Das ist viel besser. Das ist authentisch. Das ist total echt. Weil hier fängt dein Glaube an, ehrlich zu werden, echt zu werden. Und nicht etwas, was ich gelernt habe. Es ist, als ob alles das, was ich gelernt habe, all diese Glaubenssätze einmal durchgeschüttelt wurden. Und ich dann sage, okay, und jetzt, es gibt nicht meine Realität, mein Alltag, das, was ich erlebe und das, was ich glaube, sondern das ist eins. Das muss zusammengehören. Und das war eine gute Entwicklung.
Ich habe vor ein paar Tagen erst einen Freund getroffen, der auch Not hat. Und er sagte zu mir, Tommy, wir beten da nicht mehr dafür. Nicht, weil ich Gott es nicht zutraue, sondern mir ist einfach zu blöd. Er wird es schon machen, irgendwie. Ja. Habt ihr noch für eure für Ellie gebetet, dass sie geheilt wird und dass sie wieder gesund wird und dass es wieder aus dem Rollstuhl rausgeht?
Im Rollstuhl war sie ja gar nicht die ganze Zeit. Aber tatsächlich, bis zuletzt, kommen wir zu diesen 10 Tagen Intensivstation. Sie hatte einen Anfall, so ging es bei ihr zu Ende. Sie hatte den Anfall, einen epileptischen Anfall, und sie musste ganz oft erbrechen. Und das war immer das Szenario, das man uns ausgemalt hat. Umdrehen, ihr müsst sie umdrehen, ist ja logisch, sonst kommt das zurück und sie erstickt. Sie hat aber so schlimm verkrampft, dass meine Eltern es nicht geschafft haben, sie umzudrehen. Und das ging so schnell. Und die ist ja dann ganz, ganz, ganz steif. Und sie haben es nicht geschafft, sie umzudrehen. Und dann war aber alles schon zu spät. Dann haben die, weil wir ja oben wohnen, haben die uns ganz, ganz schnell gerufen. Ich bin runtergelaufen und mein Papa war schon am Telefon und hat dann schon Anweisung bekommen, wie man das machen soll und so weiter. Und für mich war alles, wow, heftig, das ist mal wieder knapp. Wir haben ja unzählige solche Situationen gehabt, wo es wirklich um Leben und Tod ging. Deswegen war das für mich einfach nur, boah, diesmal ist heftig. Dann bin ich mit meiner Mutter zusammen ins Krankenhaus gefahren, hinter dem Notarzt. Und dann stand ich da im Flur und der Arzt sagte zu uns, ja, wir wissen wirklich nicht, also diese paar Minuten, selbst wenn man sie reanimieren konnte, aber das hat so große Auswirkungen, wenn das alles für ein paar Minuten nicht funktioniert, das Gehirn und so, dass wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und ich habe da gestanden und gedacht, naja, wissen nicht, wie es weitergeht. Und habe ihn auch so freundlich angelächelt und war überhaupt gar nicht bei ihm, weil ich wusste ja, irgendwie geht's immer weiter. Und ich hatte in meinem Kopf abgespeichert, so kann das nicht zu Ende gehen. Die Geschichte, die wir noch erzählen wollten, hat folgenden Hintergrund. Wir haben ihr immer ihre Lebensgeschichten erzählt und sie hat sich kaputt gelacht. Ein Cappuccino und der Hans saßen wir gemütlich zusammen und haben ihr ihr Leben erzählt. Jetzt bin ich ein bisschen mehr Lavatasche als sie. Und dann fanden wir das immer so lustig und haben uns immer vorgestellt, sie und ich zusammen, boah, Ellie, irgendwann hieß für uns, wenn du dann gesund bist, wenn es besser wird, es wird doch irgendwann besser werden, keiner geht vom Tod aus. Irgendwann erzählen wir deine Geschichte. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich mag nicht so reden. Und ich habe gesagt, wir machen das wie Mose und Aaron, ich werde sie für dich erzählen. Deswegen war das Buch für mich ein bisschen ein kleines Häkchen, das ich noch einmal setzen musste. Ich musste die Geschichte noch aufschreiben, weil wir hatten das so vor. Wir hatten vor, diese Geschichte zu erzählen. Aber für mich war klar, wenn es besser wird, ich will ja eine Geschichte erzählen, die total schön ist, diese schönen Geschichten von diesen Wundern, von diesen wow und dann, das waren 17 schlimme Jahre und dann kam Gott und dann wurde alles besser. So eine Geschichte wollte ich erzählen. Nicht die. Und dann stand ich da in der Notaufnahme und habe gedacht, meine Güte, der ist aber dramatisch. Es geht schon noch weiter, weil meine Hoffnung sehr, sehr christlich war, sehr, sehr wach. Und das war ganz unfassbar für mich. Und als meine Mutter zu mir kam und gesagt hat, es war ein bisschen ein Prozess, okay, wie machen wir das? Und dann haben sich irgendwann darauf geeinigt, die werden die Maschinen einfach langsam runterfahren, nicht einfach so, dass, damit man guckt, wie lebensfähig ist sie noch. Und wenn sie tatsächlich nicht imstande ist, weiter zu leben ohne Geräte, dann würde sie einfach selber irgendwann die Augen zumachen.
Von mir, so als Betroffener, von mir ausgehend, ich stelle mir das so vor, ich würde mich wahrscheinlich fragen, Maschinen runterfahren? Ich würde mich fragen, also wenn jetzt meine Frau da läge, mach jetzt was.
Ja.
Bei dir hört sich das so an wie, oh. Neben allem, was du da erlebst, gab es da keine Schmerzensschreie auch mal?
Ganz, ganz, ganz laute. Du vergisst da ein bisschen, dass hier das alles drinsteht. Diesen ganzen
Prozess. Ja, ich kenn sie
das,
ne?
Ja, ja, genau. Also tatsächlich ist das ja für mich eine, ich habe hier in diesem Prozess, das alles aufzuschreiben, das hat sich, ich beschreibe das immer so, als hätte ich eine Narbe, die verheilt ist, weil irgendwie mit der Zeit verheilen, wachsen Dinge ja zu. Sie heilen nicht, sie wachsen ja zu, würde ich mal sagen. Und das alles aufzuschreiben war für mich wie aufschneiden und nochmal reintauchen, Schicht für Schicht, diese ganzen Etappen durchzukauen. Ich habe nicht nur während der Zeit, wo die Sachen passiert sind, aber vor allen Dingen in dieser Etappe alles nochmal zugelassen. Alles nochmal erlebt. So viel, wie ich in diesen 9 Monaten Buchschreiben geweint und gelitten habe, habe ich, glaube ich, vorher nie zugelassen. Das war richtig mein Prozess. Deswegen bin ich da heute okay mit. Heute ist das für mich eine Geschichte und ich erzähle sie. Ich habe ganz oft Leute, die das Buch lesen und mich dann sehen, weil ich bin ja öfter auch auf Frauenabend, Frauenfrühstücks und so, weil ich da so ein Thema zu habe. Und dann kommen die immer zu mir, wenn sie das Buch schon kennen und sagen, hä, du bist ja total fröhlich. Und ich muss jedes Mal sehr lachen, weil ich bin tatsächlich ein sehr fröhlicher Mensch, ein sehr optimistischer Mensch. Aber die Geschichte ist dunkel und hart. Und genau so ist sie da. Und die Geschichte war hart. Die war ganz schlimm. Und diese 10 Tage waren mehr Schreien als...
Was glaubst du, was hilft jemand, der in einer ähnlichen Situation ist? Was würdest du sagen im Gespräch auch mit den Leuten, die du da jetzt immer wieder triffst auf deinen Dates?
Also ich glaube, dass mittendrin hilft nur eins, nicht loszulassen. Das ist mein irgendwas Einzige. Ich mache mir auch nie vor, auch jedes Mal, ich höre so viele Geschichten, seit das Buch erschienen ist, also jetzt schon ein Weilchen her, und ich höre so viele Geschichten und bin so bewegt und denke jedes Mal, boah, was würde ich nur an deiner Stelle tun? Ich kann nicht sagen, boah, ja, ist ja wie bei mir, weil nichts ist so wie bei mir. Jeder hat seinen eigenen Prozess und seinen eigenen Weg. Das Einzige, manchmal nehme ich Leute einfach in den Arm und bete und hoffe für sie, nicht loslassen, lass nicht los. Weil das Einzige, das ist ja das, was ich sage, ich habe probiert, diesen ganzen harten Müll ohne Gott, das geht nicht.
Also du verstehst auch, wenn jemand sagt, jeden. Du, für mich ist es durch.
Ich verstehe jeden. Und dann bin ich niemals im Leben der dann sagt, wie kannst du nur? Sondern das fühle ich mit meinem ganzen Herzen, wenn man sagt, weißt du was, ich habe eine Freundin, die hat auch gesagt, so, das war's, das haut alles für mich nicht. Da habe ich mich hingesetzt, gesagt, ja, fühle ich. Und dann muss ich auch gar nicht viel dazu sagen, weil ich verstehe das doch. Ich verstehe das, wenn man alles hinschmeißt. Also ich würde da auch niemals jemandem einen Vorwurf machen, nie im Leben. Das ist für mich realistisch, sehr realistisch. Und vielleicht manchmal auch gut, denke ich, weil man dann einfach sortiert, weil es manchmal ein bisschen durchgerüttelt werden muss. Und ich sage immer wieder, Gott ist damit gar nicht so, Gott macht nicht. Sondern Gott sagt, okay, ich habe dich voll im Blick, wir kriegen das hin.
Wie waren die letzten Stunden?
Sehr, sehr, sehr intensiv. Mein Bruder und ich waren da und das war halt kurz vorher, dass ich Jesus wiedergefunden habe. Und dann habe ich ein so tiefes Ja gehabt für Jesus, dass für mich einfach klar war, da passiert nichts. Und dann kam das. Und dann stand ich...
Was heißt das?
Dann ist sie gestorben.
Ah, okay.
Und dann saß ich neben ihr am Bett. Mein Bruder war auch da und zu der Zeit hat mein Bruder gar nicht... an Gott geglaubt. Und dann hat er gesagt, jetzt guck dir das an. Diese 17 Jahre und jetzt liegt sie hier und stirbt. Und das soll euer Gott sein? Das soll euer Glaube sein? Und ich habe da gesessen und habe gemerkt, ich bin wie in so einer Blase. Das macht meinem Glauben nichts. Das macht meinem Ja zu Gott nichts mehr. Das hätte noch 4 Jahre vorher, das wäre mein Ende gewesen. Hätte mich dann auch noch einer an ihrem Sterbebett damit herausgefordert, ja, und was jetzt? Hätte ich gesagt, keine Ahnung, ich bin weg. Aber hier, das hat mir nichts mehr gemacht. Dann haben wir neben ihr gestanden und wirklich beobachtet, wie einfach ihr Puls immer weiter runterging. Wir waren einfach bei ihr. Ich habe sie gehalten. Das war sehr, sehr, sehr schön. Ich konnte mich wirklich von ihr verabschieden. Das war, bin ich so,
konntest
so
dankbar. Konntest du sie noch sprechen?
Nein, die ganze Zeit nicht. Es gab nur den einen Moment, als Mama dann irgendwann zu ihr gesagt hat, Elli, du gehst jetzt zu Jesus, du wirst sterben. Und dann lief einfach nur eine Träne so runter. Und dann haben wir gedacht, okay, man geht ja immer bei Menschen, die halt im Koma liegen, davon aus, dass sie vielleicht was hören. Und das war sehr intensiv. Da haben wir dann gedacht, okay, hat sie das vielleicht doch wahrgenommen, aber reagieren konnte sie auf uns nicht. Ja, und dann haben wir meine Eltern angerufen und die sind dann zu ihr gefahren, weil sie unbedingt bei ihr sein wollten die letzten Stunden. Ja, und dann... Ich sage immer, dass ich bin dankbar dafür, dass ich mich von ihr verabschieden durfte, dass wir das irgendwie so abschließen durften, dass ich so heile war in dem Moment und das irgendwie gut abfangen konnte. Danach kam natürlich viel Herausforderung, aber das Verabschieden war schön. Das war wertvoll.
Wenn jetzt Leute zuhören, deine Geschichte hören, was wünschst du denen, die in einer ähnlichen Situation sind?
Also man braucht unbedingt Menschen. Es muss ja gar nicht die Familie sein, aber ich glaube nicht, dass man imstande ist, Dinge mit sich selber auszumachen und die Last von chronischer Krankheit, von so viel Leid alleine für sich auszuhalten und zu tragen. Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass wir nicht so geschaffen wurden, dass man das kann. Man braucht immer jemanden. Ob es irgendwie ein Netz muss es geben, wo man aufgefangen wird. Für manche ist es ja auch einfach dann so eng die Kirche oder bei uns ist einfach Familie sehr, sehr nah. Das halte ich für sehr wichtig. Und in irgendeiner Weise immer mit Gott verbunden bleiben. Immer verbunden bleiben. Das würde ich jedem raten, egal wie. Aber ganz cutten, selbst wenn von 5 Seilen 4 gerade echt gerissen sind, dieses eine, das sollte man so festhalten und umkleben. Weil wir brauchen Gott einfach. Wir brauchen ihn. Ohne funktioniert es gar nicht.
Die ja, Geschichte für
aufzuschreiben.
Ja.
Oh, mein Atem. Ich wäre nicht lebensfähig. Das ist wirklich Atmen. Ich bin total gerne draußen, gehe gerne in die frische Luft und da merke ich immer, boah, das ist genau das, dies rausgehen, einmal durchatmen. So ist es für mich, Gott zu haben. Ich wüsste nicht, was ich ohne machen sollte. Ich wüsste es nicht.
Da findet ihr die Geschichte. Danke, Miriam, fürs Erzählen.
Sehr gerne.
Darf ich dir noch meine vier ganz wichtige Schlussfragen stellen?
Unbedingt.
Bin ich gespannt mit dem Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals.
Tatsächlich lese ich fast nie Bücher ein zweites Mal. Ich würde auch behaupten, dass ich kein einziges Buch wirklich komplett von Anfang bis Ende durchgelesen habe.
Welche stellen wir vor? It's up to you, wie der Schwabe sagt.
Na, ich glaube, da würde ich tatsächlich Der ungezähmte Messias von John Eldridge ist so cool.
Jetzt schreiben einfach mal Der ungezähmte.
Ja, ungezähmte Messias, das ist echt ein starkes Buch. Da denke ich, nein, aber ich will den anderen ja nicht. Ja, genau, das ist
schön. Der ungezähmte Messias, wobei, das finde ich ein komisches Cover.
Ja, das ist eigentlich auch nicht das. Ich habe ein weißes Cover, das ist viel schöner, mit so einem schönen.
Also da, das ist sowieso Grafik. So ein Thema, Cover und wem ist denn das? Spannend. Welchem Verlag? Das sage ich jetzt nicht. Oh Mann, wie kann man hier so.
Aber das Weiße, es gibt so ein ganz Weißes. Kennst du das Buch denn?
Nee.
Es gibt so ein ganz, ganz Weißes, das ist wirklich schön. Das hat ist schon echt ein paar Jahre her. Ich finde ja, die schreiben großartig. Ne?
Was ist das hier?
Ja, das ist cooler.
Mit dem Löwenkopf.
Ja, genau. Das ist das, das ich auch habe.
Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren? Passt das?
Ja, zu Streit. Zum Recht haben.
Bist du jemand, der...
Ja, ich verteidige mich sehr, sehr gerne. Ich habe immer das Gefühl, ich muss ja für mich eintreten, wenn ich es nicht mache, wer dann? Und ich merke heute, ich kann Dinge sehr, sehr gut einfach stehen lassen und auch hinnehmen. Und ich bin nicht mehr so energisch. Nicht mehr ganz so.
Ja, bist du eine Powerfrau, oder?
Ja, schon.
Ah. Ja, ich habe... Dritte Frage, Power Lady. Mhm. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in diesen 5 Jahren angeeignet hast, ist sehr eng beieinander liegen, die Frage, ja, aber mit Absicht. So. Mit Absicht haben dein Leben definitiv verbessert.
Verhaltensweisen und Gewohnheiten. Da würde ich tatsächlich, ich mache regelmäßig Sport und Bewegung und gehe raus. Und das halte ich richtig ein, ungefähr. Das passt ungefähr seit 5 Jahren. Und das hat mein Leben sehr, sehr positiv beeinflusst. Bei Überzeugungen oder auch Verhaltensweisen, das passt vielleicht auch. Was passt auch wieder zu dem anderen? Einfach die Dinge leicht zu nehmen.
Vierte Frage.
Ja?
Was das Plakat kommt? Achso. In irgendeiner großen Straße rund um deine City.
Ja, also ich glaube, ich würde sowas schreiben wie... Du bist geliebt oder so, oder Jesus liebt dich, weil ich der festen Überzeugung bin, Menschen müssen gerettet werden, ja, aber ich glaube, dass man in erster Linie Liebe braucht, dass es dich rettet, wenn du weißt, boah, ich bin geliebt, total bedingungslos, und danach sehen sich alle. Und ein Plakat, auf das alle gucken, da hätte ich großen Stress, weil da könnte ich nichts anderes draufschreiben, als ihnen zu sagen, hey, du bist geliebt.
Danke.
Danke für die Einladung.
Doppeldaumen, Dreifachdaumen und so weiter. Aufgrund der langen Anmoderation mache ich jetzt einfach nur, in 14 Tagen sehen wir uns wieder. Nächster Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.